Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Guten Tag.
Da sind wir mal wieder.
Neue Woche, neues Glück.
Ja, die Woche ist bald zu Ende.
Ich sag ja, neue Woche, neues Glück.
Ja, gut, das stimmt. Und Glück können wir immer gebrauchen.
Ja, ich hatte leider kein Glück im Lotto, sonst wäre ich heute nicht da.
Oh.
Ja, dann hätten wir es auf morgen verschieben müssen, weil ich wahrscheinlich so stark gefeiert hätte. Ja.
Es kommt auf die Summe an, ne?
Ja, wenn, dann ja immer Jackpot, ja.
Ach Gott, Jackpot. Jackpot. Ich wäre mit einer Million schon zufrieden.
Ja, okay, wegen einer Million spiele ich kein Lotto.
Alles Peanuts. Ich bin ein Jackpot-Jäger.
Da muss schon eine gewisse Größe haben, damit ich spiele.
Weil, naja, aber wenn du eine Million gut anlegst und nicht anfasst, dann könnte man die Rente schon sicher haben.
Ja, da musst du aber. Wie waren die Summe, die ich ausgerechnet hatte? Ich glaube, die lag irgendwo so knapp über 3 Millionen. Ja.
Ja, gut, dann ist die Rente durch.
Ja.
Ne? Würde ich mal sagen. Gut. Aber damit die Rente dann irgendwann wirklich mal durch ist, würde ich unseren heutigen Sponsor ankündigen. Das ist nämlich die Firma. Das ist nämlich die Firma Secolution und die unterstützt uns heute zum ersten Mal. Alles Weitere im Laufe der heutigen Sendung.
Genau.
Gut. Und noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Es gab ein paar schöne iTunes-Rezensionen, auch ein paar ausführliche Worte von einigen Hörern. Das hat uns beide doch sehr gefreut.
Vielen Dank dafür.
Herzlichen Dank dafür. Gerne mehr davon. Es soll jetzt kein Betteln sein, aber...
Es hat uns,
wie gesagt, sehr gefreut. Mhm. Was habe ich geschrieben? Es hat unsere Podcaster-Seelen erwärmt oder irgend so einen Satz habe ich da auf Twitter rausgehauen. Ja. So ist es. Gut. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen im Sommerloch, ne? Thementechnisch, ne?
Ja, was heißt im Sommerloch? Irgendwie momentan, ich beschäftige mich momentan sowieso eher mit anderen Themen, ja, die alle so mehr in die Gaming-Richtung gehen. Was ja nicht unbedingt so ein Schwerpunkt unseres Podcasts ist. Und das Thema, was mich ja am meisten beschäftigt, ist neue Apple-Hardware. Und da haben wir ja momentan nicht aktuell so viel, ja, was irgendwie interessant wäre. Da wir erwarten ja noch auf das, was uns eigentlich interessiert oder wo wir dann wahrscheinlich jetzt dann die Kreditkarte mal zücken. Wir hatten es ja schon erwähnt oft genug und da passt eigentlich auch so kurz das eine, was ich jetzt nochmal erwähnen wollte. Ich bin ja jetzt aktuell, ich hatte es ja auch schon im Podcast erwähnt, nicht so der Freund von den ständigen Gerüchten in Bezug auf gerade die MacBooks, auf die wir warten im 14- und 16-Zoll-Bereich. Aber ja, jetzt habe ich gerade einen Bericht gelesen, dass die Geräte jetzt endlich in die Produktion gegangen sind und da die Massenproduktion jetzt anläuft und Lagerbestand aufgebaut werden soll für den Launch, den wir ja jetzt Ende des Jahres erwarten. Oder zum Ende des Jahres, ja, die nächsten Monate ja erwarten. Und da habe ich gesagt, das kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil das ist eine Sache, wie gesagt, wir warten eigentlich schon seit langem auf die Geräte, gerade auch was ja das 14er betrifft. Das ist ja schon so lange in der Gerüchteküche drin. Gerade auch mit Apple Silicon, ja, wir haben es ja schon oft genug erwähnt, sind das halt die Geräte, auf die wir, ja, inklusive des Mac Mini Updates und dann, ja, wir hatten es letztes Mal drüber gesprochen, iMac ja wahrscheinlich später erst, Mac Pro müssen wir auch noch ein bisschen warten, was ja auch nicht unbedingt so meine Gehaltsklasse ist, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, wir warten heiß auf die Mac Pros und jetzt ist es anscheinend wirklich soweit.
Ja,
würde mich freuen, wenn da wirklich ein Kernchen Wahrheit drin ist. Weil dann kann man davon ausgehen, dass wir wirklich Ende des Jahres auch was sehen werden, beziehungsweise halt dann.
Man spricht ja von zwischen September und November. Das sind ist ja so der Zeitraum, der von vielen Leuten prognostiziert wird. Ich gehe mal eher so in Richtung, ja, wenn Sie sagen September, November, na, vielleicht in der Mitte Oktober. Das ist so mein Zeitraum, den ich dafür für als realistisch sehe. Und ich hoffe, dass die Dinger dann auch in ausreichender Stückzahl kommen. Ich habe es ja jetzt gesehen. Ich habe jetzt auch ein Gerät aktualisiert bei mir. Und das hat auch eine verdammt lange Lieferzeit gehabt. Ne? Also das hat jetzt 3 Wochen gedauert, bis das Gerät da war. War ein iPad. oder ist ein iPad und da war die Lieferzeit auch sehr lang. Ne? Für meine Begriffe, weil normalerweise ist bei Apple Hardware so, gerade wenn sie dann abgehangen ist und etabliert ist im Portfolio, dann sind die Lieferzeiten im Normalfall recht gering. Aber hier ist es auch so, dass es trotz, dass es ein etabliertes Produkt ist, 3 Wochen Lieferzeit hatte. Und es war jetzt nicht die Top-Version, also das war ein wirklich im mittleren Speichergrößenbereich und recht lange Lieferzeiten. Aber vielleicht gerade deswegen, weil es im mittleren Bereich war, so das Brot- und Butterprodukt ist, vielleicht war es deswegen so, hat es deswegen so eine lange Lieferzeit gehabt. Keine Ahnung. Nee. Schauen wir mal. Aber wenn man von einem iPad aus dem Jahre 2013 updatet, dann merkt man wirklich einen riesen Technologiesprung. Das ist der Wahnsinn. Das ist so, als wenn du von einem Dreirad auf ein Ferrari umsteigst. Da merkst du wirklich Unterschiede.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Da ist die Freude dann wohl noch größer, als wenn man nur so ein 2-3 Jahre altes iPad updatet. Das ist dann echt der Hammer.
Ja, ich bin ja schon ganz heiß drauf, wenn der Mac Mini jetzt ersetzt wird. Beziehungsweise ja dann auch dieses Jahr wahrscheinlich dann das iPhone. Da bin ich auch schon ganz gespannt, ja.
Ja, bei dir dürfte das ja genauso ein Effekt sein, ne? Von einem 2011er Mac Mini? 10er.
2010er, ja.
Gott, ja, das ist ein Wahnsinnseffekt. Selbst wenn du auf einen aktuellen Intel Mac Mini umgestiegen wärst, wäre es ein Rieseneffekt gewesen. Ja, und jetzt noch ein M1 oder so oder ein M1X, je nachdem. Wahnsinn. Genau. Ja, so ist das. Aber ich sag's ja immer wieder, da sieht man, wie nachhaltig die Apple-Produkte sind und wie lange man mit den Dingen eigentlich arbeiten kann. Ja.
Wenn du du hast halt jetzt das End of Life erreicht, was die OS-Updates betrifft. Das ist
ja klar,
das
auf jeden Fall.
Problem, was sich stellt, weil irgendwann, gerade wenn du halt mit iCloud etc. unterwegs bist, ist halt immer die Frage, wann wird da irgendwo mal was nicht mehr so funktionieren, wie es funktionieren soll. Das klar ist halt so das größte Thema. Aber ansonsten, wenn du wirklich nur so Standards machen würdest, wie
Office,
E-Mail und ein bisschen Browsen, kann der nach wie vor. Ja.
So ist es, genau. Ja, gut, ich meine, mit dem iPad habe ich jetzt auch wirklich übertrieben vom Zyklus her. Das hätte normalerweise viel früher abgedatet werden müssen, weil das Ding ist auch am Limit. Das Ding ist träge geworden und das aktuelle iOS oder iPadOS läuft hier sowieso nicht mehr drauf. Das ist das iPad Air der ersten Generation gewesen und das Ding ist am Ende. Da läuft nichts mehr flüssig drauf auf dem Ding. Ja, das ist halt so.
Ja, ich hatte auch jetzt das erste Mac Mini, das erste iPad Mini in den Fingern, kannst du eigentlich nicht mehr nutzen.
Das ist, die Dinger sind halt technologisch und hardwaretechnisch überholt.
Ja.
Das ist halt so. Anyway, ich versuch's ja immer wieder, das Gerät, oder ich habe es damals ja schon probiert, es mehr in den Produktiveinsatz zu nehmen. Das war, wie gesagt, 2013 und ich gebe jetzt dem neuen iPad nochmal eine Chance. Aber ich habe auch in den wenigen Tagen festgestellt, wo ich es jetzt im Einsatz habe, hardware-technisch absolut on top und durchaus imstande, auch mit einem Desktop-Rechner mitzuhalten. Keine Frage. Aber betriebssystemtechnisch, es ist und bleibt immer noch ein iPad und es stößt bei vielen Workflows an seine Grenzen. Ne? Ja, aber es geht schon mehr als früher. Schauen wir mal. Gut. Dann lass uns nochmal über einen kleinen Nachtrag sprechen. Da haben wir schon mal im Juni drüber gesprochen. Da gab es Informationen aus den Fabrikationsstätten für die diversen Apple-Produkte, dass speziell Foxconn und Pegatron an Personalmangel leidet. Das hat sich nicht viel verbessert. Es ist zwar jetzt ein bisschen Personal dazugekommen, aber nicht das, was sie wirklich brauchen, um die Produktionslöcher zu stopfen. Da gibt es nach wie vor Probleme. So berichtet jedenfalls das South China Morning oder die South China Morning Post, dass mittlerweile auch die Kopfgelder, in Anführungsstrichen Kopfgelder, also die Bonuszahlungen erhöht worden sind. Die lagen jeweils vorher bei pro Person circa 810 Euro als Anreiz, sich dort zu melden. Mittlerweile hat man sie in meinen Augen schon drastisch erhöht. Sie liegen jetzt bei 1200 Euro Bonuszahlung. Also da scheint wirklich extremer Personalmangel zu herrschen, dass sie jetzt solche Erhöhungen vornehmen. Das ist durchaus eine prekäre Lage, würde ich sagen. Ja,
ja, was ja dann erschwerend zu der kompletten oder zur aktuellen Situation, gerade was halt Besorgung mit Teilen betrifft, ja dann noch dazukommt.
Das ist eine toxische Mischung, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich meine, Apple hat ja selbst in dem letzten wie hieß das Ding? Jetzt habe ich es vergessen. Fehlt mir die Vokabel dazu. Conference Call darauf hingewiesen, dass es da massive Probleme gibt. Also da, wo sie über die Quartalszahlen gesprochen haben, dass es beim iPhone 13 halt massive Probleme geben kann in der Verfügbarkeit oder speziell auch bei den Lieferzeiten. Und ich schließe jetzt auch mal nicht aus, dass sie die beiden Versionen, also die normalen iPhone 13 und die Pro-Modelle wieder ein bisschen zeitlich auseinanderschieben, wie sie es ja schon mal gemacht haben, dass zuerst die kleineren und dann die Top-Modelle kommen, also die Pro-Serie etwas später kommt und dass die kleinere Serie, also die Standard-Serie zuerst kommt. Das schließe ich jetzt mal nicht aus, dass sie da nochmal ein paar Wochen Zwischenlauf haben oder sich ein bisschen Luft verschaffen. Denke ich mal, das wird auch passieren.
Ja, vor allem erschwerend für uns kommt ja eigentlich auch noch dazu, den Link hatte ich jetzt mal in die Shownotes geschmissen, dass es gibt aktuell eine Umfrage unter iPhone-Nutzern, die halt besagt, oder zum Ergebnis kommt, dass 44% von aktuell den iPhone-Nutzern planen, auf das neue 13 jetzt umzusteigen. Mhm. Man kann auch gerne mal in den Link reinklicken, da wird nochmal aufgedröselt auf die verschiedenen Modelle. Oder runtergebrochen auf die verschiedenen Modelle, wie da ungefähr die prozentuelle Verteilung dann ist. Das wird, denke ich mal, auch nochmal so ein großes Upgrade-Jahr werden. Ja, wir stehen ja auch da Gewehr bei Fuß, muss man so zu sagen. Und ich denke, viele andere haben da jetzt auch ein bisschen ausgesessen. Zwei oder eventuell auch länger, ja, alle Jahre oder auch länger. Bei uns ist es ja jetzt auch das dritte Jahr. Genau, ja. 10, 13, genau, das dritte Jahr. Andere teilweise noch länger, beziehungsweise planen halt auch vom SE oder so umzusteigen und sind dann noch mit dem ersten vielleicht unterwegs. Das wird es uns bei der aktuell erwarteten, vielleicht angespannten Verfügungssituation dann auch nicht gerade entgegenkommen, wenn dann so viele dann auch noch planen, jetzt das 13er zu shoppen. Und wenn dann wirklich auch noch nicht alle Versionen gleichzeitig verfügbar sein sollten, könnte es die ganze Sache noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen. Weil wir hatten das ja auch schon, du hast es angesprochen, in der Vergangenheit, wo dann der ein oder andere hingegangen ist und weil er das Max nicht gekriegt hat, dann zur normalen Größe oder zur Standardgröße gegriffen hat und ist dann später umgestiegen, wenn halt das Max kam, was natürlich dann auch wieder ja höhere Nachfrage bei den Geräten, die halt zuerst da sind, halt
ja, auf jeden Fall.
Ja. Schwierig, ja.
Ja. Ja, also ich sehe es für mich persönlich so, wenn ich jetzt upgrade, dann werde ich in der Konfigurationswahl auch keine Kompromisse eingehen, weil ich behalte die Dinger so lange, für Tech-Freaks, wie wir es sind, ist es schon ein sehr langer Zeitraum.
Also das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich ein Telefon so lange benutzt habe. Normalerweise spätestens nach 2 Jahren.
Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Normalerweise habe ich bei den iPhones immer ein bisschen eher upgedatet, muss ich zugeben, aber es sind so ein paar Gründe mit eingeflossen, bei mir es nicht zu tun, ganz klar. Und wenn ich mir jetzt wieder ein neues Gerät aussuche, dann würde ich da jetzt auf die technischen Spezifikationen oder auf die technischen Ausstattungsmerkmale keine Kompromisse eingehen. Wo ich sehr flexibel bin, ist die Farbwahl. Wenn jetzt zum Beispiel ein weiß-silbernes schneller verfügbar wäre als ein schwarzes, dann nehme ich zur Not auch ein weißes oder weiß-silber. Da bin ich etwas flexibel, weil da mache ich sowieso eine Hülle drum und dann ist gut. Obwohl, ja, wenn es jetzt ein Rosé-Goldenes geben würde, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also da, aber ich bin da so ein bisschen flexibel, was die Farbauswahl angeht. Da bin ich etwas flexibler aufgestellt, aber wie gesagt, Speichergröße. Nach unten würde ich jetzt nicht gehen bei meiner Vorstellung, nach oben vielleicht schon, aber ich würde jetzt da zum Beispiel keine Downgrades zulassen, wenn das kleinere jetzt schneller lieferbar wäre von der Speichergröße, weil da hat man ja schon seine Mindestvorstellung, die man gerne hätte, und da würde man höchstens nach oben gehen, also ich, aber nicht nach unten. So ist es. Naja.
Ja, wobei nach oben kann sehr schnell sehr teuer werden.
Ja gut, ich würde jetzt nicht auf eine, wenn es jetzt eine 1-Terabyte-Version geben würde, das ist ja auch noch ein Gerücht, was im Umlauf ist, was ja immer wieder aufgewärmt wird, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht von meiner 256 Gigabyte Vorstellung auf eine 1-Terabyte-Version gehen. Das wäre mir zu preisintensiv, höchstwahrscheinlich. Was ich auch beim iPhone gar nicht, ich persönlich auch gar nicht benötige. Obwohl ich es nach wie vor für eine clevere Idee halte, iPhones mit 1 Terabyte auszustatten. Gerade für Leute, die das Gerät als Kamera benutzen, Videos mit aufnehmen etc. Da ist es nach meiner Meinung eine sehr praktische Angelegenheit. Auch wenn viele sagen, wofür 1 Terabyte? Ich sage, das ist für einige Anwendungsbereiche wirklich eine sinnvolle Geschichte, da viel Speicher zu haben.
Ja, vor allem ist ja auch die Frage, wie entwickelt sich die Kameratechnik halt weiter? Ja, was werden wir dann tatsächlich drin haben? Wenn du mal guckst, was bei 4K auch mit den Apple-Codecs halt an Datenmaterial anfängt. Und je nachdem, wie verrückt du halt bist, in Anführungszeichen, was halt das Filmen oder Fotografieren betrifft, hast du da relativ schnell halt viele Daten halt auch zusammen, ja. Ich habe zuletzt auch wieder gerade meine SD-Karte von der Kamera leer gemacht und hatte da dann überraschenderweise dann also nicht jetzt mit der einen SD-Karte, aber mit den mehreren SD-Karten, die man halt hat, und mit den Kopien, die man vorher schon gezogen hat, dann auf einmal ein paar hundert Gigabyte extra auf der Festplatte liegen, die ich dann erstmal extern irgendwo hingeschoben habe, weil das summiert sich sehr schnell,
ja. Ja, auf jeden Fall. Das geht schneller, als man denkt. Und ich sag mal, wenn man sehr, sehr viel Speicherplatz hat, ich rede jetzt nicht von iPhones, ich rede jetzt mal generell von viel Speicherplatz, neigt man dazu, auch ein bisschen zu vermüllen und mehr anzuhäufen, als man braucht. Und ich sag's mal jetzt mal so ganz pathetisch, viel Speicherplatz bedeutet auch viel Verantwortung. Viel Verantwortung, um Ordnung zu halten und dementsprechend auch die ganze Menge vernünftig zu backuppen. Also desto mehr man anhäuft, desto mehr sollte man auch seine Daten logischerweise backuppen, oder desto mehr Backup-Material fällt an, weil im Normalfall sind natürlich die Daten, die man anhäuft, auch wichtige Daten. Also ich versuche das immer sehr straff zu halten bei mir. Unnötige Bilder, unnötige Dinge zu löschen und nicht von einem Event unnötig viele Bilder zu haben, sondern nur wirklich die Bilder, die davon auch wichtig sind. Es gibt ja Leute, die drücken drauf und haben dann eine Einstellung, haben die 20, 30 Bilder, was letztendlich auch völlig uninteressant ist.
Ja, okay, dafür gehst du ja dann danach die Aufnahmen durch und haust ja gleich
die weg. Die hat das nichts machen mit. Wir, aber ich habe da letztens mal Daten migriert von einem Kunden, das ist der Wahnsinn, was der da an Dubletten hatte, was er hätte vorher schon komplett aussortieren können.
Ja, es war nämlich die Frage, warst du schon so weit?
Wenn es auf seinem Archiv liegt, dann sollte es schon so weit sein.
Ne? Dann hat er hoffentlich schon einen guten Grund für.
Unwissenheit ist der Grund, das sage ich dir.
Nein, ich habe die falsche Taste erwischt. Ah nee, alles okay.
Alles
Aufnahme läuft. Gut. Ja, gut. Wir hatten es eben vor der Aufnahme schon. Ich habe irgendwie heute dicke Mausbuttonfinger.
Ja gut, du gehst immer in den Kalender anstatt ins Aufnahmetool. Das ist dein Problem.
Eben habe ich aus Versehen Refresh für den Browser erwischt.
Ja, super.
Ja, ich wollte hier nur ein Fenster wegklicken, was hier aufgepoppt ist. Ja. Und
Gut.
Dicke Mausbuttonfinger.
Ja, lass uns doch mal über Mr. Zompetti sprechen. Das ist ja einer meiner Lieblingsprotagonisten derzeit. Da rede ich sehr gerne drüber über den Kollegen. Das ist der italienische Apple-Prototypensammler, der nicht nur Prototypen sammelt, sondern sondern generell interessante Apple-Produkte und der sehr gute Verbindungen hat. Ich glaube, ich muss den mal anschreiben. Vielleicht hat er ja für mich auch noch was für mein Apple-Museum. Ich glaube, von dem Kollegen kann ich eine Menge lernen. Ja, jedenfalls hat er ein Prototyp in die Hände bekommen, eine AirPower-Ladematte von Apple. Tja, und das Ding funktioniert angeblich auch, oder nicht nur angeblich, sondern es gibt ein kleines Video, was zeigt, wenn man das iPhone drauflegt, dass es eine Ladeanimation gibt und dass dieses Gerät auch das iPhone auflädt. Das ist das Einzige, was man bisher sieht, dass diese Ladeanimation kommt. Allerdings schließe ich daraus, dass so ganz AirPower bei Apple noch nicht gestorben ist. Weil wenn sie diese AirPower-Geschichte mitschleppen, codetechnisch so, dass die Ladeanimation auch noch erscheint in aktuellen Betriebssystemen, dann gehe ich davon aus, dass sie dieses Thema noch nicht komplett gestrichen haben. Warum sollten sie denn diesen alten Code drin lassen, dass halt diese spezielle AirPower-Ladeanimation erscheint? Weil es ist eine grundsätzlich andere Ladeanimation, als wenn ich zum Beispiel ein Kabel oder einen MagSafe-Ladepuck anschließe. Die differenziert sich zu den Standard-Ladeanimationen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Jetzt ist er weg. Jetzt hat er auf Refresh
gemacht. Nee, ich bin gerade überlegen. Also es ist ja immer einfach, Code einfach drin zu lassen. Ja. Also auszuxen, je nachdem. Wenn du genau weißt, die Hardware ist eh nicht draußen im Markt. Die Frage ist halt, wie viel Platz nimmt's halt weg im Vergleich zu dem, was du vielleicht insgesamt zur Verfügung hast, beziehungsweise benötigst für das OS. Von daher, ja, als ich noch aktiv im Programmieren unterwegs war, habe ich teilweise auch Sachen halt drin gelassen, die nicht unbedingt jetzt nach außen hin halt dann noch zu sehen waren, ja. Aber klar, normalerweise ein schön aufgeräumter Code ist natürlich viel wert, ja.
Ja, ich meine, gerade das sensible Thema AirPower, ne, das weckt jetzt natürlich wieder so Fantasien, ja, AirPower kommt irgendwie zurück oder es gibt irgendwas etc. pp. Ne?
Das, wir haben ja noch ein paar Jahre.
Ne? Ich meine, wieso sollte Apple das Thema nicht nochmal anfassen? Mhm. Marktbegleiter haben es ja auch geschafft, ähnliche Ladematten zu produzieren, die funktionieren. Und warum sollte Apple das nicht auch können?
Ja, Apple könnte auch schöne Monitore bauen und macht es auch nicht.
Bezahlbarer Monitor, sagen wir es mal so. Das Pro Display XDR ist ein schöner Monitor. Aber für den Otto-Normal-Anwender, Office-Business-Anwender etwas über das Ziel hinausgeschossen.
Okay, dafür ist er ja auch nicht gedacht.
Nein, aber wie gesagt, es gibt halt auch Otto-Normal-Anwender, die gern ein schönes Apple-Display hätten.
Auch gerne einen Router von Apple kaufen würden.
Oder eine Time Capsule. Ne, zum Beispiel. Halte ich immer noch für ein sehr, sehr schönes Konzept. Und nicht jeder möchte sich ein NAS-System hinstellen und möchte es so konfigurieren, dass es dann Time Machine-kompatibel ist, weil gerade, das geht ja grundsätzlich.
Gerade Time Machine finde ich da
ja, absolut.
Weil es ja auch gerade eine Funktion von
Betriebssystem
ist. Genau, war oder ist, ja. Das wäre eigentlich so ein Ding, was sie wirklich sehr gut gerade eventuell Apple-Neukunden halt auch gerade mitverkaufen kannst.
Absolut. Und vor allen Dingen, es war ja so, es ist von der Konfiguration extrem einfach gewesen. Mhm. Und wenn ich heute ein NAS-System habe und stelle das einen Otto-Normalverbraucher hin und das soll ich dementsprechend so konfigurieren, dass es Time Machine geeignet ist, ist es etwas komplizierter. Nicht nur etwas, sondern etwas mehr. Ich muss einen Nutzer anlegen, ich muss dementsprechend Limitierungen einrichten für das Verzeichnis oder für den Nutzer, damit mir mein NAS-System nicht voll läuft, weil wenn ich da keine Limitierung einrichte, dann rotzt der mir mein NAS bis oben hin voll. Das sind so Kleinigkeiten, die so ein Otto-Normal-Anwender gar nicht berücksichtigt. Und wenn ich halt einfach so ein All-In-System habe von Apple, einstecken, konfigurieren über das Betriebssystem, dann ist es für den Normalanwender viel einfacher. So ist es.
Ja.
Ja, gut. Jedenfalls ist ein Prototyp bei Mr. Zompetti aufgetaucht und das scheint auch ein sehr frühes Modell zu sein, weil dieses Modell, was man dort sieht, ist noch komplett in Schwarz. Das Modell, was ja eigentlich in die breite Masse rein sollte, das war ja weiß und auch das Gerät, was man bei diesen Beschreibungen gesehen hat, die unsäglichen, die in Umlauf gekommen sind, das war ja auch weiß. Also muss es ein sehr, sehr frühes Prototypenmodell gewesen sein.
Hm.
Naja. Schön, schön. Gut, lass uns mal kurz über Playmobil sprechen. Da gab es auch ein paar Hörer-Feedbacks zu, weil ich ja mal gesagt habe, ich mag Lego und ich mag Playmobil gleichermaßen. Und da sind ja so ein paar Lego-Fanboys aus der Deckung gekommen und haben gesagt, das geht ja nicht. Man kann ja entweder nur eins mögen, Playmobil oder Lego. Das ist gar nicht möglich, weil das ja eine ideologische Einstellung ist. Ja, gut, dann habe ich halt eine falsche Einstellung oder habe keine Ideologie, die ich verfolge, sondern ich mag grundsätzlich beide Produkte, weil beide Firmen grob unterschiedliche Ansätze verfolgen und man es so gar nicht direkt vergleichen kann in meinen Augen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe damals schon als Kind beide Produkte verwendet oder mit beiden Produkten gespielt, obwohl ich zugeben muss, ich hatte ein bisschen mehr Lego als Playmobil. Und aber generell ist es so, dass ich beide Sachen im Einsatz hatte. Ja, also das nur so als Erklärung. Und ich glaube, jetzt kommen ja ein paar Lego-Fans aus der Deckung und schreiben mir böse E-Mails. Tja, wie gut, dass es einen Spam-Filter gibt. Hust, hust. aber bei diesem Produkt, was sie jetzt in Deutschland vorgestellt haben oder was sie endlich für den deutschen Markt freigegeben haben, zeigt es einmal mehr, dass auch Playmobil noch mehr in die Erwachsenen-Ecke reingeht und auch den geneigten erwachsenen Kunden adressieren möchte. Das haben sie in der Vergangenheit schon gemacht, indem sie auch ein Ghostbuster-Fahrzeug rausgebracht haben oder zum Beispiel auch Back to the Future Modelle rausgebracht haben, etc. pp. Ne? Das hat ja Playmobil gemacht, das hat Lego ja auch gemacht und das adressiert ja viel mehr den erwachsenen Kunden. Natürlich spielen auch Kinder mit dem Ghostbuster-Fahrzeug, keine Frage. Und jetzt haben sie einen, wenn sie denn dürfen. Ja. Obwohl ich sagen muss, die Playmobil-Geschichten sind deutlich günstiger als Lego-Geschichten, gerade was diese Ghostbuster-Geschichte angeht oder was auch diese Back-to-the-Future-Geschichten angeht. Also die sind preislich wesentlich angenehmer als die Lego-Produkte. Was ich bei diesem Produkt aber allerdings leider nicht sagen kann, weil sie haben nämlich eine Enterprise vorgestellt, nämlich die USS Enterprise NCC 1701, die Enterprise, wo Captain Kirk auch an Bord war, sprich die Enterprise mit der alten Classic-Crew, Captain Kirk, Pille, Chekov und Scotty und so weiter. Und die ganze Crew ist auch als Playmobil-Figur mit dabei, also ein recht großer Umfang an Playmobil-Figuren. Die Brücke wurde sehr gut nachgebaut und sehr gut nachgestellt und der Clou ist auch, man kann das Ganze abnehmen und man kann in die Brücke reinschauen, man kann auch in den Maschinenraum reinschauen und diese beiden Räume sind quasi auch zu öffnen und man kann sie auch bespielen, sage ich jetzt mal, und sich das Ganze anschauen. Das ist so der Clou und das Ding ist auch nicht gerade klein, weil das Ding ist 1 Meter lang von Brücke bis zum Ende des Schiffes, also von den beiden Punkten gemessen. Ja, also es ist auch ein Modell, was man durchaus bespielen kann. Und es ist jetzt so das typische Playmobil-Style logischerweise. Es ist jetzt nicht extrem detailgetreu. Und wenn man sich anschaut, wie groß die Figuren sind, die in der Brücke sitzen und wie groß die restlichen Dinge von der Enterprise sind, dann sieht man schon, das darf man jetzt nicht so maßstabsgetreu sehen. Das muss man schon so ein bisschen in der Playmobil-Scale-Welt betrachten, das Ganze. Ja. Ist ein schickes Modell und kommt jetzt, wie gesagt, im September nach Deutschland und der Preis beträgt 500 €. Ja, und das ist so der Knackpunkt, wo ich sagen würde, ist mehr auch für den Erwachsenen gedacht oder adressiert mehr den Erwachsenen. Ich glaube jetzt nicht, dass viele bereit sind, ihren Kindern ein Spielmodell für 500 Euro dahinzustellen. Setze ich mal jetzt ein großes Fragezeichen dahinter. Ist meine Meinung.
Ja, es ist halt schon ein Riesenmodell und ja, der Markt ist da und es wird sich garantiert gut verkaufen.
Ja.
An die Zielgruppe. Also die machen jetzt keine, die werden keine Millionen Stück davon wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle absetzen, aber.
Nein.
Aber es ist schon ein sehr interessantes Modell, ja. Gerade auch bei der Größe.
Ja, es ist nicht klein. Aber wie gesagt, ich gehe auch mal davon aus, dass es wirklich eher so den Erwachsenen adressiert, weil sie haben sich halt auch eine alte Serie ausgesucht oder eine alte Epoche aus der Star Trek-Geschichte. Kinder können mit Captain Kirk und Pille und Chekhov nichts mehr anfangen. Das sind eher die Älteren.
Wir hatten ja die Neuen. Das war ja auch die alte Mannschaft.
Ja, aber aufgrund des alten Schiffes, was da dementsprechend
okay,
das gebaut
ist
wird.
Ein bisschen anders, ja, aber es
war ja auch die, ja. Naja. Ja, gut, aber ich vermute mal, die wenigsten werden das im Kinderzimmer wiederfinden, das Schiff.
Ja, bei dem Anschaffungswiderstand ist es schon wahrscheinlich eher was für Vater und Kind dann, ja.
Ja.
Kann man das gut zusammen.
Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Soundeffekte, die sehr authentisch klingen sollen, ein paar Lichteffekte und man kann es entweder über USB aufladen, das Ganze, was ich schon ein bisschen fortschrittlicher finde, oder man kann notfalls auch Batterien reinstecken. Ja, und es gibt einen Ständer und es gibt auch eine Deckenhalterung mit Seilzug, dass man das auch unter die Decke hängen kann.
Oh, nice, nice.
Ja, ganz praktisch, dann kann man es den Kindern weit weghängen, damit sie das Ding nicht kaputt spielen. Ein Staubfänger mehr, der unter der Decke hängt im Kinderzimmer dann. Gut, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil ich das ganz interessant fand, dass das jetzt auch nach Deutschland kommt. Ja, was demnächst auch nach Deutschland kommen wird, ist der Amiga 500 Mini.
Dieser Trend reißt irgendwie nicht ab. Ja? Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird als Mini-Ding nochmal versucht an die Leute zu bringen. Und es waren bis auf wenige Ausnahmen ist es ja bis jetzt doch sehr durchwachsen. Ja.
Ja, und eine Sache, die mich etwas stört an dem Gerät, die Tastatur ist nur Makulatur, die funktioniert gar nicht. Also das ist
ja, das haben wir bei anderen Geräten auch schon gesehen. Ja.
Ja, aber das stört mich hier noch mehr. Also ich meine, wenn sie schon Mini machen, ist ja okay, aber man muss ja nicht so Mini machen, dass die Tastatur nicht funktioniert. Da gibt es ja auch noch Zwischensteps zwischen Mini und zwischen dem Originalgerät, da gibt's ja auch noch, vielleicht hätte man MIDI machen können. Also wenn die Tastatur noch funktionieren würde, dann wäre ich
ja, okay, doch... Ja, okay, du musst keine Originaltastatur verbauen. Es hätte ja auch irgendwie zur Not noch so eine, damit du wenigstens mal vielleicht 2-3 Tasten drücken kannst, nochmal so eine Billigtastatur was getan, ja, irgendeine Folienlösung oder so, ja.
Ja klar, original wäre ja eh nicht gegangen, weil bei der Größe, wie willst du dann die Originale reinbekommen? Ne?
Genau, aber ich, alleine von den Tastern her, wie gesagt, zur Not auch irgendwie eine billige Folientastatur, die, obwohl hätte man vielleicht noch mehr drüber gemeckert. Ich weiß es nicht. Ja,
ja gut, keine Ahnung. Mit dem Amiga verbinde ich persönlich sehr viel positive Erinnerungen. Von daher wäre es eigentlich so ein Minimodell, was mir gefallen würde, aber diese Tastaturgeschichte hat es dann wieder zunichte gemacht.
Hatte das Problem nicht auch der C64 Mini?
Ja, glaube ich auch. Das war ähnlich. Ja. Also, von daher, noch ein paar Eckdaten. 25 Spiele sollen drauf sein. Das Ding soll von der Firma Koch Media vertrieben werden.
Ich habe bis jetzt noch keine komplette Liste gesehen mit allen 25 Titeln. Und die Titel, die ich bis jetzt gesehen habe, auch eher schwierig.
Das ist auch wie immer eine Geschmackssache. Ne? Aber es waren jetzt keine Top, also nicht viele Top-Games dabei. Ne? Also 2-3 sind mir aufgefallen. Aber was ich noch gelesen habe, war jetzt nicht so prickelnd. Ne?
Ich weiß ja auch immer die Frage, wie kommt man eventuell an die Rechte noch ran? Wer hält die Rechte an den Titeln etc.? Ja.
Ja, das ist die große Frage. Ja, also wie gesagt, Koch Media macht den Vertrieb in Deutschland. Das Ding kommt ja sonst, also wird ja in Großbritannien gefertigt und nicht 150 Euro, wie ich glaube, ich habe 150 Euro eben gesagt, habe ich überhaupt schon was gesagt zum Preis? Nee, 130 Euro soll das Ding kosten. Ja. Naja, für einen Hardcore-Amiga-Fan sicherlich interessant.
Die Frage ist halt, inwieweit sind halt eigene Sicherheitskopien problemlos auf dem Ding abzuspielen, ja? Das ist halt die Frage.
Jo. Das ist die Frage, weil dann...
Wie kompatibel ist es halt mit eigenen Eingabegeräten vielleicht noch? Also was passt alles?
Du meinst Joysticks
etc. Joysticks, Joypads, aktuelle eventuell. Ja. Was ist da wie kompatibel, was kann benutzt werden? Das ist halt die Frage, ja. Das relativiert vielleicht den Preis nochmal. Es ist halt die Frage, wie gut ist die Qualität dieser Abliefern an der Hardware und wie sieht die Kompatibilität halt aus zu den ganzen Formaten, die es halt draußen gibt zum für deinen Emulator im Prinzip. Was kann er da wie abspielen und vor allem, wie kompatibel ist er, wie komfortabel ist das halt alles? Mhm. Damit steht und fällt, denke ich mal, eigentlich der 500er, weil es gibt sehr gute und auch nach wie vor gut verfügbare Spiele für den Amiga. Von daher kommt halt, wie gesagt, drauf an, wie offen ist das Ding, ja.
Ja, absolut. Ja, aber kommt ja erst sowieso Anfang 2022 bei uns. Obwohl, das ist schneller, bald ist Weihnachten, also.
Ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass die ersten Weihnachtsmärkte planen, in 3 Monaten schon mit dem Aufbau anzufangen. Und 3 Monate? Hallo, was ist das für eine Zeit? Das ist gar nichts.
Ja, normalerweise würde ich sagen, kein Problem, aber Corona, ja, ich weiß noch nicht.
Das ist halt die Frage, wie das Konzept des Weihnachtsmarkts dann aussieht. Und wenn du heute mal guckst, inwieweit da der ein oder anderen Veranstalter schon von 3 auf 2G runtergehen, wenn das eine Möglichkeit wäre, halt für so einen Weihnachtsmarkt. Warum nicht, ja? Man muss ja von der Lösung kein Freund sein, aber wenn das eine Möglichkeit wäre, da auch wieder was zu machen, von mir aus, ja. Es gibt ja auch Fußballstadien, die schon gesagt haben, sie werden in Zukunft auf 2G setzen. Es gibt andere Veranstalter, die auf 2G setzen. Also von daher, wenn das eine Möglichkeit ist, um das wieder zu machen, sollen sie es versuchen. Ja,
ja, klar. Ich hänge jetzt emotional nicht so an den Weihnachtsmärkten, also ich kann es mir auch durchaus verkneifen.
Oh, doch, Weihnachtsmärkte noch mehr als irgendwie Jahrmarkt oder so.
Weil das ist schon. Aber ich muss da jetzt nicht unbedingt hin. Also das ist jetzt nicht unbedingt.
Das jetzt auch nicht. Ich bin ja auch nicht hier auf irgendwie der, sagen wir, wie heißt
Weihnachtsmarkt
Rudolf, ja, oder so, ja.
Ja, ja.
Aber gerade hier in der Region, der ein oder andere war ja doch immer schon sehr nett. Beziehungsweise man hatte halt Möglichkeit, auch mal wieder Leute zu treffen, die man vielleicht nicht so regelmäßig sieht. Und wie gesagt, wenn das eine Möglichkeit ist, dass diese oder der Markt überhaupt stattfindet.
Ja, klar. Ja, gut,
wenn das Konzept sonst schlüssig ist, warum nicht? Ja, dann kann man es auch so ausprobieren. Es wird natürlich viel Gemecker und Kommentare dazu geben, aber.
Ja, es gibt Leute, die sind da Weihnachtsmarkt-Fans und die möchten das gerne und etc. Für mich ist Weihnachtsmarkt auch verbunden mit einer gewissen Kälte, vielleicht auch ein bisschen Schnee. Und wie gesagt, das ist ja kaum noch der Fall. Ja. Ne? Und die letzten Jahre, wo ich auf Weihnachtsmärkte war, dann bin ich in den Harz gefahren. Da gab es auch eine Kältegarantie in Anführungsstrichen und auch da, je nachdem, auch Schnee. Und das war für mich Weihnachtsmarkt. Da muss ein bisschen Schnee liegen und da muss auch ein bisschen kalt sein. Es bringt nichts, wenn ich einen Glühwein trinke und die Temperaturen stimmen nicht. Also Glühwein passt bei mir immer nur, es muss auch ein bisschen Kälte dabei sein. Das ist für mich die Definition von Glühwein.
Ja, ich brauche den noch nicht mal unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt. Ich trinke teile mir vielleicht auch mal einen mit meiner Frau, aber ich brauche nicht unbedingt Glühwein.
Ja, ich trinke Glühwein auch grundsätzlich nur Outdoor. Also das ist für mich kein Indoor-Getränk. Ja, das ist naja. So.
Ich käme auch nie auf die Idee, mir zu Hause einen Glühwein zu machen.
Nee, es muss kalt sein, es muss draußen sein. Und dann schmeckt der Glühwein auch für mich. Ne? Es gibt natürlich auch andere, die können den auch im Hochsommer trinken. Mag es geben. Ist bei mir anders.
Nee, im Hochsommer, oder sagen wir mal generell im Sommer ein Glühwein? Nee, aber auf dem Weihnachtsmarkt ein Bier? Jo.
Das ist mir wieder zu kalt. Ja. So ist das.
Ich weiß noch, wir waren in Wiesbaden, oder ich war mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir in Wiesbaden früher öfter auf dem Weihnachtsmarkt, das ist schon Jahre her, lange, lange vor Corona, ja. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir waren erstmal am Stand und haben Weizenbier getrunken, ja.
Ja, mein Gott.
Das war für uns immer das Erste, wenn wir uns auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben, erstmal Bierchen, ja.
Aber wo wir gerade bei alkoholischen Getränken sind, Wie sieht es denn mit dem Jägermeister aus?
Oh, Jägermeister habe ich schlechte Erinnerungen. Das ist nicht unbedingt so mein Geschmack.
Okay, meine auch nicht. Aber du als Gamer solltest jetzt ganz spitze Ohren bekommen. Da gab es nämlich jemanden, der hat den Jägermeister dazu verwendet, um sein System zu kühlen. Und hat die Kühlflüssigkeit ausgetauscht, das waren genau 1,5 Liter, und hat sie gegen Kräuterlikör ausgetauscht, Jägermeister in dem Fall. Mhm. Gibt natürlich auch noch andere Kräuterliköre, keine Frage, aber er hat Jägermeister verwendet. Die Idee war, er wollte halt diesen speziellen Farbton haben, also das war so der Aufhänger für das Ganze, warum er das getan hat. Und das hat auch gut funktioniert. Die Kühlleistung hat sich nicht verbessert, aber hat sich auch nicht verschlechtert. Sie war ungefähr im gleichen Range wie mit der konventionellen Kühlflüssigkeit. Aber er hat es dann wieder ausgetauscht. Also das hat er nur kurze Zeit drin gelassen. Es gab dann eine Geruchsbelästigung in Anführungsstrichen, hat dann gestunken wie in der Betty Ford Klinik im Keller sozusagen. Also das war ein stärkerer Geruch, der sich da breit gemacht hat. Und er vermutet auch, dass das für das Kühlsystem oder für den Kühlkreislauf nicht so von Vorteil ist, dass man da eine ständige Flüssigkeit mit einem sehr hohen Alkoholanteil verwendet. Ja, interessant. Aber wie gesagt, es hat funktioniert und er hat es dann, wie gesagt, nach ein paar Tagen wieder ausgetauscht. Tja, Jägermeister. Ja, warum nicht? Warum nicht? Solche Ideen würde ich jetzt nicht kommen. Aber okay.
Ach, mein Gott, da geht es ja um mehr als nur ausprobieren, beziehungsweise PC-Kühlung, ja.
Naja.
Das hat auch wieder so viel Berichterstattung gebracht. Das ging auch durch die deutsche Technikpresse ohne Ende die letzten Tage. Und hat da garantiert einige Klicks zusätzlich generiert. Also das war schon von Bitwit ganz gut gemacht, ja.
Und wenn Jägermeister schlau ist, greifen Sie das auch auf marketingtechnisch?
Gut, das ist jetzt eine gute Frage.
Also wenn ich jetzt im Marketingteam von Jägermeister wäre, dann würde ich das Thema aufgreifen, würde das irgendwie vermarkten. Die muss man jetzt nicht auf den konventionellen Wegen tun. Da gibt es ja Social Media Kampagne, die man da fahren kann. Und ich würde das Thema aufgreifen. Ja. Weil Jägermeister arbeitet ja schon seit Jahren von ihrem verstaubten Image wegzukommen und das Getränk wieder in die Neuzeit zu transportieren und ein bisschen salonfähiger zu machen.
Ja, einiges in Werbung investiert, ja.
Und die haben jetzt nochmal nachgelegt. Jetzt haben sie, glaube ich, wen haben sie jetzt? Jochen Vogel als Testimonial engagiert für die Fernsehwerbung. Und jetzt haben wir diese Shot-Maschinen rausgebracht, was man nicht alles braucht. Ja, oder auch nicht braucht. Ja. Naja, gut, Jägermeister. Absolut nicht mein Getränk, muss ich sagen. Ist nicht meins. Boah, läuft mir gerade eiskalten Rücken runter, wenn ich an Jägermeister denke.
Werbung.
Hallo, ich bin Michaela von Securelution und wir wollen euch heute das Thema Application Whitelisting vorstellen. Dazu ein paar Fragen an unseren CEO Thorsten Valentin. Gerade wenn man sich die Ransomware-Attacken der letzten Monate anschaut, ist ja ganz klar, wir haben ein Problem. Klassische Virenscanner sind nicht sicher genug, Alternativen wie Whitelisting viel zu aufwendig. Gibt es da keine Lösung, die beide Probleme beseitigt?
Ja, hallo. Tatsächlich ist das genau das Problem. Da jeder sein Netzwerk mit einem Virenscanner-Produkt irgendwie sichert und trotzdem tausende Netzwerke durch Schadsoftware befallen werden, ist ganz klar, dass die Virenscanner dieses Problem nicht lösen. Application Whitelisting kann das lösen, aber die Leute haben dann Angst vor dem Aufwand, der dabei entsteht. Und dafür haben wir eben den Aufwand ausgelagert in eine Cloud, in der die erlaubten und vertrauenswürdigen Programme von 800 Herstellern mit drin sind, sodass halt der Administrator im Hause nur noch seine Individualsoftware, die er selber für seine Branche pflegen muss, hinzufügt in seine eigene persönliche Whitelist. Und das ist dann ein sehr, 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 sehr geringer Aufwand. Und man hat trotzdem diese gigantische Sicherheit, die tausendmal sicherer ist als alle Virenscanner zusammen, die das Application Whitelisting bietet.
Das klingt ja wirklich zu gut, um wahr zu sein, aber einen Virenscanner braucht man dann trotzdem noch, oder?
Nee, der kann eigentlich keinen Mehrwert mehr bieten, der nicht ohnehin durch Application Whitelisting erschlagen ist.
Jetzt ist es ja so, Securelution Application Whitelisting ist eine reine Business-Lösung. Warum sollte das denn jetzt für die Hörer von Geek Café interessant sein?
Geek-Café-Hörer sind sehr IT-affin, das heißt, die arbeiten ja irgendwo mal vielleicht auch als Admin oder kennen zumindest die Admins in dem Unternehmensnetzwerk, in dem sie arbeiten, und da geht es einfach um Spread the Word. Ne? Also keiner hat ein Interesse daran, dass das Netzwerk gehackt wird, da will man vielleicht dem Admin auch mal erzählen, was man machen kann, um dafür zu sorgen, dass das auch garantiert nicht mehr gehackt wird. Zum Thema Garantie, Securelution bietet eben auch eine schriftliche Garantie darüber, dass halt keine Schadsoftware mehr ausgeführt werden kann. Produkt ist made in Germany, 8 Wochen Rückgaberecht, wenn es einem nicht gefällt, da geht man eben auch kein Risiko.
Alles klar. Ich glaube, jetzt ist auch jedem klar, dass maximale IT-Sicherheit ein absolutes Muss ist. Und für mehr Infos geht einfach auf echtesicherheit.de/geekcafé und holt euch gerne einen Termin für eine Live-Demo.
echte-sicherheit.de/geekcafé.
Werbung Ende.
Das Thema Apple Car ist wieder neu aufgeflammt. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen und frage mich nach wie vor, inwieweit das überhaupt nach all den Gerüchten, die wir hatten und Kooperationen, die angeblich kurz bevorstehen und hier und da, ich weiß nicht mehr, wie inwieweit man das noch
vollnehmen kann.
Ja, oder ja. Das, genau. Ja,
ja, es gab ja eine extreme Anzahl an Strategiewechseln. Das ist ja beeindruckend, was da passiert ist, also negativ beeindruckend. Ne, da komplett autonom, nicht autonom, teilautonom, Supersportwagen, Standardwagen, alles war ja so in der Gerüchteküche bisher. Ja. Eigenproduktion, Auftragsproduktion etc. pp. Ne. Und es gab ja auch sehr viel Personalwechsel. Sie haben sich ja Manager von Audi geholt. Von BMW, nicht von Audi. Aber Audi hatten sie, glaube ich, noch nicht. BMW war quasi der letzte große Personalwechsel. Sie hatten ja auch Personal von Tesla an Bord und da gab es ja eine extreme Dynamik in der Personalabteilung bei Apple, oder besser gesagt im Apple Car Team gab es ja eine extreme Dynamik, oder die gibt es ja wahrscheinlich im Moment immer noch. Aber mittlerweile ist es so, dass es da wieder einen neuen Anlauf gibt, berichtet zumindest das Magazin The Alec. Da soll ein Team von Apple Car oder aus dem Apple Car Team abgesendet worden sein zu Verhandlungen nach Südkorea. Und dort haben sie mit 2 großen Lieferanten wohl Termine gehabt und vor Ort diskutiert, wie ein eventueller Aufbau einer eigenen Lieferkette aussehen kann. Das ist einmal die Firma LG. Das war ja auch schon in der Vergangenheit ein Partner, der in der Gerüchteküche war, speziell wo es um die Akkugeschichte ging. Das Thema haben sie jetzt nochmal neu belebt, oder das Gerücht oder die ganze Geschichte wurde jetzt nochmal neu belebt. Also dass die Verhandlungen stattgefunden haben, das ist kein Gerücht, das stimmt, das ist passiert. Aber wie gesagt, dieses LG-Thema hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Und LG ist ja durchaus auch ein Partner, der für Apple eine bekannte Größe ist, Display-Lieferant etc. pp. Also da bestehen ja schon Kooperationen und dementsprechende Lieferketten, die schon existieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf die eventuelle Apple-Car-Geschichte ausgedehnt werden könnte. Und einmal die SK Group, das ist auch ein Zulieferer für die Automobilindustrie, auch ein Global Player und auch eine sehr große Firma. Und diese beiden Firmen sollen wohl dazu dienen, laut dem Bericht, dass Apple eine eigene Lieferkette aufbauen möchte und dass sie diese Lieferkette nutzen möchten, um wohl jetzt ein Fahrzeug an den Start zu bringen. Das ist jetzt im Moment der aktuelle Stand. Ob diese Strategie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder umgebaut wird oder verworfen wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese zwei Firmen dazu ausreichen, eine komplette Lieferkette aufzubauen. Da hört ja ein bisschen mehr dazu.
Ja, okay, du weißt, man weiß natürlich auch nicht, was dann in anderen Ecken und Bereichen da noch läuft. Das ist ja das, was halt jetzt gerade wieder halt so die Runde macht. Wie gesagt, ich tue mir da schwer mit mittlerweile. Mit den ganzen Menschen, die man da hat, über die Jahre, über die letzten Jahre, die man hatte, mit dem ganzen Personalkarussell, was da gefahren wurde, mit dem, was man an Gerüchten schon gehört hat, beziehungsweise auch, klar, Dementis dann wieder von Apple etc., tue ich mir da ein bisschen schwer. Was da natürlich wieder ganz gut reinpasst in diese Gerüchteküche, ist ja unter anderem die Nachricht oder die Meldung von Foxconn, dass sie ja bis 2023, war das glaube ich, Produktionsmöglichkeiten in den Staaten aufgebaut haben wollen im Bereich von Elektrofahrzeugen. Die Gerüchte hatten wir ja auch schon öfter, dass da was in der Planung wäre. Jetzt hat man mit 2023 eigentlich ein sehr nahes Zeitfenster. Mhm. Foxconn ist ja auch nach wie vor mit Apple sehr gut im Boot. Die Beziehungen sind gut, ja. Man kennt sich als Partner, wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding. Gerade weil Apple ja auch gesagt hat, sie würden halt gerne Kapazitäten oder Produktion in Amerika eigentlich fahren. Von daher, wie gesagt, ist das gerade eine News, die eigentlich ganz gut zu den Gerüchten passt. Inwieweit das dann auch wieder mit Apple irgendwas zu tun hat oder inwieweit das dann auch, wie andere Firmen ja auch, sei es jetzt Magna oder so zum Beispiel, ja dann einfach in Auftragsfertigung für andere Hersteller was fahren, oder ob es da eventuell schon Gespräche auch von Foxconn mit amerikanischen Fahrzeugherstellern gibt, um da eventuell dann Produktion zu fahren. Man weiß es einfach nicht. Ja,
yeah.
Es hat mich halt nur überrascht, gerade mit den Gerüchten, die halt jetzt auch wieder in Bezug auf Apple Car waren, dass dann direkt ein Bericht kam, ja, Foxconn, ja, inwieweit man da sich im Gespräch halten will oder einfach die Gerüchte für sich ausnutzen will, ja, keine Ahnung.
Obwohl, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil die alten Gerüchte mit LG, da ging es ja auch, wo du gerade das Buzzword Magna aufgeworfen hast, da ging es ja auch darum, dass LG und Magna ein Joint Venture am Start haben. Die haben ja quasi da dieses Joint Venture aus der Taufe gehoben. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass das eher in Richtung LG geht, weil jetzt hören wir wieder aktuelle Verhandlungen mit LG und damals ging ja dieses Gerücht mit dieser Joint Venture Geschichte um und da könnte ich mir aus dieser ganzen Verzahnung heraus oder aus diesen ganzen vielen Gerüchten heraus rund um LG eher vorstellen, dass es um LG geht. Es ist so mein Bauchgefühl, aber das kann mich auch täuschen. Mhm.
Ne? Ja, vor allem der Markt ist so in Bewegung und Apple, die Frage, die sich ja auch stellt, selbst wenn es irgendwann eine News geben sollte von Apple dazu, wie weit entfernt ist es dann noch? Wenn Apple wirklich eine Kooperation in dem Bereich bekannt geben sollte, wie weit entfernt ist dann wirklich auch noch ein Produkt, was du dann letztendlich anfassen und kaufen kannst? Mhm. Weil Apple ist ja in der Regel niemand, der irgendwie, okay, das war nur beim iPhone was anderes, weil ja dann auch gerade mit den Genehmigungen, die sie gebraucht haben, da ein gewisser Vorlauf war und sie haben gesagt, besser wir als irgendwelche Leaks, ja, als sie das iPhone vorgestellt haben. Wie würden sie es dann mit wirklich, wenn sie an einem ganzen Auto arbeiten und nicht irgendwie rein an eine Softwarelösung, ja. Wenn sie wirklich an einem Auto arbeiten, wie weit im Voraus müssten sie oder würden sie sowas dann auch bekannt geben?
Ja, klar.
Weil von heute auf morgen und in 4 Wochen kannst du ein Auto bestellen oder kaufen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, Absolut. Und ich glaube, diese ganze Situation mit diesen ganzen Gerüchten und den ganzen Verhandlungen.
Und diese Sache, wenn ich schon unterbreche. Und ich hoffe, es wird kein Rocker, ja. Also wie das Motorola, die
Motorola,
Kooperation damals, ja.
Genau. Kooperationen können ja bei Apple auch wirklich in die Hose gehen, ja. Haben wir ja gesehen. Mhm. Ne? Ja,
beziehungsweise es kommt irgendwie sowas Halbherziges raus.
Und wenn man sich diese ganze Gerüchtesituation anguckt, aus der Vergangenheit heraus und aus der aktuellen Situation heraus, dann sieht man auch, dass Apple selbst nicht hundertprozentig weiß, wo sie hinwollen. Und sie tun sich sehr schwer, wie sie sich positionieren wollen. Ich glaube, das ist so das Problem. Sie wissen wahrscheinlich nicht, das könnte man daraus schlussfolgern, wo ihr Platz ist oder wen sie angreifen wollen, in Anführungsstrichen, oder mit wen sie konkurrieren wollen, weil der Elektromarkt ist ja recht groß. Ich kann in den unteren Bereich gehen.
Sagen wir mal so, der kennt ja im Prinzip nur eine Richtung, und zwar Wachstum, der Elektromarkt oder der Markt für Elektrofahrzeuge.
Ja,
das Problem ist halt, dass mittlerweile alle einfach aufholen. Es ist ja nicht nur Tesla, der irgendwie vorne mitspielt, sondern das werden ja ständig und gerade auch von den bisherigen etablierten Automarken, das wird ja nicht weniger, ja, das Angebot. Und von daher, da dann nochmal in den Markt reinzugehen, könnte gerade in der Ecke ziemlich schwierig werden, wobei wir reden über Apple, ja.
Wir reden über Apple, aber wen sieht Apple als Hauptkonkurrenten? In dem Bereich.
Oh, da haben wir auch schon so ausführlich oder hin und her.
Wen wollen Sie die Stirn bieten? Wollen Sie in das untere Segment? Wollen Sie in die, ich sag's mal jetzt ganz polemisch, in die Holzklasse? Renault Zoe? Wollen Sie in den Bereich? Ja. Oder wollen Sie in den High-End-Bereich wie Tesla, technologischen High-End-Bereich,
also, von der Qualität nicht? Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Sie halt ein Ding fahren wie Tesla.
Ja.
Alle am Anfang, ja. Wie gesagt, Tesla fing ja auch mit einem Roadster an. Ja, der hatte entsprechend seinen Preis. Und danach kamen dann nach und nach die anderen Modelle. Und ich denke mal, so ähnlich würde wahrscheinlich die Strategie von Apple aussehen.
Und beim Roadster muss man noch dazu sagen.
Außer sie hätten ein ganzes Konzept, was halt so eine eierlegende Wollmilchsau ist.
Das ist die Frage. Und das ist schwierig, das komplett abzubilden. Ne?
Ja, klar. Also, da hat sich schon manch einer die Zähne ausgebissen.
So
und zuletzt war es ja im Prinzip das SUV.
Ja.
Was ja im Prinzip so eine für alles geworden ist. Ja.
Ja. Ja, es ist ein extrem umkämpfter Markt und wenn Apple den betritt, dann...
Vor allem, es wird für Newcomer immer schwieriger, außer die sind halt wirklich in Preisregionen und Mengen unterwegs, die halt so Massen marktkompatibel einfach sind, weil wenn man mal guckt, wie jetzt oder wie die nächsten Jahre auch, wie gesagt, die etablierten Autobauer oder mit welchen Modellen die jetzt langsam alle, was heißt langsam, ja, die geben jetzt mittlerweile auch recht Gas, halt einfach kommen, ja, wie die aufholen. Und ich habe zuletzt auch bei Twitter ein sehr schönes Bild gesehen von der öffentlichen Ladestation klingt mir so wie eine Säule. Das waren halt auch so, ja, wie sagt man da? Nicht Ladepark?
Man sagt ja auch Ladestationen mit Stalls. Ich glaube, bei Tesla heißt der Fachbegriff Stalls, dass man mehrere Anschlüsse hat.
Genau, das war halt auch so eine Ladestation mit mehreren Dingern und da standen fünf verschiedene Automarken, die am Laden waren. Und es war kein Tesla dabei, ja. Wobei der Tesla wahrscheinlich eher an der Tesla-Station stehen würde, als an so einem öffentlichen Ding. Ja. Mhm. Aber es war schön zu sehen, welche Automarken da alle vertreten waren und wie breit gefächert oder wie aufgestellt oder sich auch mittlerweile die Fahrzeuge verkaufen. Ja. Und das wird für einen Newcomer, auch wenn er Apple heißt, nicht einfach. Ja. Gerade weil das Angebot einfach besser werden wird die nächsten Jahre. Und zwar über alle Preisklassen hinweg. Ja.
Ja, und dazu kommt halt auch, dass Apple ein Neueinsteiger ist und noch nie Fahrzeuge produziert hat.
Sie haben halt einen Riesenvorteil, das ist Apple. Das ist immer noch was anderes, als wenn da wirklich irgendwie uns im, sagen wir mal, im Westen unbekannte Automarke irgendwie aus China versucht, auf den Markt zu kommen. Die haben es halt nochmal ein bisschen schwieriger, ja. Apple, wie gesagt, bekannte Marke, seit Jahren mit Gerüchten im Markt, was diese Sache betrifft. Du hörst immer mal wieder, auch hier in der Financial Times, ja, oder in der FAZ hast du mal einen Bericht drin, wen sie angeblich wieder irgendwo abgeworben haben, ja, oder der irgendwo bei Apple auftaucht und vorher, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Autohersteller tätig war, oder teilweise auch aus der Zulieferkette. Ja, ich glaube, Bosch war ja auch schon mal im Gespräch, dass sie da irgendwie sich was geholt haben an Talent. Von daher hat Apple, wie gesagt, den Vorteil einfach des Namens, ja. Und
ja, klar,
das gibt ja auch die Berichterstattung einfach her oder zeigt die Berichterstattung ja auch, welches Interesse da einfach da ist. Von daher haben sie es da, denke ich mal, schon ein bisschen einfacher. Die Sache ist halt nur, wie du es auch schon angesprochen hast, was werden sie abliefern?
Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wenn man jetzt so das typische Apple-Verhalten nimmt, wenn man das jetzt mal so überträgt aus dem Smartphone-Bereich oder aus dem generellen Bereich, wo sie tätig sind, dann fangen sie erst mit dem Top-Bereich an und tropfen dann weiter runter bis zu den Low-End-Modellen, iPhone SE etc., bis zu den Brot- und Butter-Modellen. Und wenn man das jetzt mal so auf den Automarkt überträgt, dann müsste man davon ausgehen, dass erstmal ein Top-Modell kommt und dass sie dann erst Stück für Stück die Produktpalette aufbohren und dann quasi runtergehen bis zur Golfklasse. Ja. Könnte man übertragen von der iPhone-Geschichte auf die Autogeschichte. Dass Apple natürlich auch so sieht, ist eine andere Sache.
Ob die alle Segmente abdecken wollen, ist die andere Frage. Guck mal, wie lange es Tesla gebraucht hat, bis sie jetzt quasi bei ihrem Cybertruck angelangt sind. Wobei die sich da ja auch gerne mal mit ihren Ankündigungen ein bisschen übernehmen, beziehungsweise von ihrem Zeitfenster ein bisschen sehr daneben liegen.
Ja.
Die Frage ist halt echt, wollen sie mit einer Limousine oder wollen sie mit einem SUV oder irgendwas Ähnlichem oder zwischendrin halt auf den Markt kommen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer Apple-Ausführung einer E- oder S-Klasse unbedingt jetzt so, ja. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie der Markt da wäre, ja.
Ja.
Ich bin jetzt auch kein Dudenhöfer oder so, ja.
Ja, kommt drauf an, welchen Dudenhöfer du meinst. Gibt's ja mehr.
Gibt's denn nicht unseren Autoprofi?
Ja, ja, den gibt's auch, aber es gibt ja noch den Heinz Becker, den Gerd Dudenhöfer.
ich habe jetzt unseren Auto.
Okay, ich denke dann immer erst an
manch einer bezweifelt ja auch seine Kompetenz in dem Bereich, aber
wird
ja immer wieder gerne zitiert. Ja.
Es gibt ja so viele Autoprofis und kommt immer darauf an, in welche Sparte man geht. Ne?
Wie war es? Der Det?
Det Müller, ja gut, das ist jetzt das andere Ende vom Spektrum. Ja. Aber er ist auch eine coole Socke. Ganz
gerne.
Ja, gut.
Ab und zu ist er ein bisschen
über der Schuhe, oben drüber. Ja.
Aber ansonsten sehe ich ihn eigentlich ganz gerne. Ja,
ja, es gibt ein großes Spektrum von sogenannten Fachleuten.
Ja.
Gut, aber lass uns noch mal ein bisschen über MacBooks sprechen und speziell über Displaytechnik.
Okay.
Da gibt es neue Informationen und neue Berichte ebenfalls aus The Alec, aus dem Magazin The Alec. Da gibt es konkrete Berichte über neue Fabrikationsstätten, die da wohl errichtet worden sind und auch Produktionserweiterung, also dass der Output deutlich nach oben gefahren werden soll. Da gibt es nämlich konkrete Verhandlungen oder die Verhandlungen sind schon so weit, dass auch schon Produktionsvorbereitungen und Produktionsvorbestellungen laufen bei der Firma Samsung. Samsung Displays hat dementsprechend neue Maschinen angeschafft, modernere Maschinen angeschafft, um wie gesagt den Output drastisch erhöhen zu können. Und das Thema, was mich am meisten gewundert hat, dass es hier nicht um Mini-LED-Displays geht, sondern um OLED-Displays geht. Und dass diese Mini-LED-Technik, die ja wohl hoffentlich in die kommenden MacBook Pros reinkommt, nur eine Übergangslösung ist, bis dann nächstes Jahr Ende 2022 die Geräte dann Stück für Stück abgedatet werden auf die OLED-Technologie. Das sind im Moment die aktuellen Gerüchte und Apple möchte halt das, wie gesagt, so weit nach hinten schieben bis Ende 2020, dass die Kapazitäten, sprich vom Output her und auch von den Produktionstoleranzen so weit unten ist, dass sie auch sicher den ganzen Markt ihres Portfolios damit abdecken können, auch die Nachfrage abdecken können. Und deswegen verzögert sich diese komplette und finale Umstellung auf OLED-Technologie wohl bis Ende 2022. Ja. Schön zu lesen, dass Mini-LED nur eine Brückentechnologie für Apple ist. Oder auch nicht schön zu lesen, wie man es nimmt.
Ja, okay, gerade im OLED-Bereich ist ja nach wie vor immer noch viel Bewegung drin, gerade was Qualität betrifft, beziehungsweise was Display-Technik betrifft. Ja. Okay, der Riesendurchbruch ist da jetzt auch nicht mehr zu erwarten, aber die Displays werden ja nicht schlechter. Ja.
Nein.
Ganz im Gegenteil, man hat da ja auch zuletzt wieder gerade von Wettbewerbern Geräte gesehen, wo du dann auch gesagt hast, okay, nice, ja, wieso habe ich sowas nicht bei mir oder noch nicht bei mir in meinem MacBook, ja, in der Qualität. Aber da, wie gesagt, muss man gucken, was die Geräte jetzt, die kommen, einfach haben werden. Ob wirklich, es gab ja schon die unterschiedlichsten Gerüchte, ja. Das 14er kommt zuerst, das 14er kommt mit Mini-LED, das 16er kommt zuerst, das 14er später, es wird kein Mini-LED geben, sondern OLED. Von daher bin ich noch nicht so recht überzeugt davon, was jetzt wirklich da drinstecken wird in den neuen Geräten. Gerade weil man ja immer wieder gehört hat, dass einfach die Verfügbarkeit ja, nicht so gegeben ist, ja, von den Mini-LED-Displays. Vielleicht wird auch wirklich nur eins von den zwei haben, wenn überhaupt. Ja,
ja klar, das ist durchaus denkbar. Ja. Je nachdem, wie wirklich die Verfügbarkeit aussieht, dass darum geht es, ne? Das ist die Frage. Ja.
Aber ja. Gerüchte gab es die letzten Wochen ja sowieso, dass Apple da irgendwie dran arbeitet, andere noch mit ins Boot zu holen, um halt einfach die Versorgung gerade mit Displays halt sicherzustellen. Wobei es da jetzt nicht unbedingt um die Panels ging, sondern um die Komponenten, die halt dann auch noch benötigt werden im Bereich auf Display-Steuerung, beziehungsweise die Platinen dazu, dass sie da halt zusätzliche Kapazitäten in dem Bereich noch schaffen wollen. Man weiß halt nicht, wie von Erfolg gekrönt das Ganze halt ist, ja. Und können sie da wirklich sich entsprechende Stückzahlen sichern, ja.
Naja, klar.
Gerade die neuen MacBook Pros, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, werden halt heiß erwähnt, heiß
ersehnt. Erwähnt werden sie auch heiß.
Ja, heiß ersehnt, ja, von sehr vielen und ähnlich wie bei den iPhones, ja, mit den Upgradern. Warten, denke ich mal, sehr viele auf die neuen MacBook Pros, ja, und gerade was Apple Silicon betrifft, und stehen da in den Startlöchern und würden halt gerne kaufen, ja.
Ja, klar, ich glaube, die würden nicht so heiß ersehnt, die werden die Geräte, wenn es sich jetzt nicht um M1-Geschichten oder M1X oder handeln würde, wenn das jetzt ein normales Intel-Upgrade wäre, dann wäre das nicht so heiß ersehnt, wie du eben sagtest. Das ist so. Ja, weil da ist ja eine große Erwartung drin. Ne? Die nächste Generation vom Silicon-Prozessor, wie sie denn auch heißen mag,
ja, M1X, gerade so M2 als Ablösung etc. für die Intel-Geräte. Ja.
Genau, da hängt ja auch ganz viel Erwartung drin. Also das Gerät ist mit sehr viel Erwartung verbunden. Ne? Ist ja bei mir nicht anders.
Ja, klar.
Das ist halt so. Naja, gut, schauen wir mal. Das letzte Thema, was ich hier noch drin habe, ist wieder ein Thema, was so völlig überbewertet worden ist in meinen Augen in der Szene, weil da wurde ja wieder so viel reininterpretiert. Ich muss zugeben, am Anfang war das bei mir ähnlich, aber nachdem ich dann nochmal so 10, 20 Minuten darüber nachgedacht habe, hat sich das ein bisschen gesetzt, das Thema. Die MacBook 12 Zoll Nutzer, also die Kunden, die nachweislich auch das Gerät im Einsatz hatten, die haben Post von Apple bekommen, eine E-Mail bekommen und da gab es eine Umfrage und die sollten sie dementsprechend so beantworten, wie sie mit dem Gerät zufrieden sind oder waren, was sie, wie sie mit der Größe klargekommen sind, mit der Leistung und was sie für Erwartungen hätten an andere Geräte oder an ihre künftigen Notebooks oder MacBooks letztendlich, die sie einsetzen. Also quasi, sie sollten erstmal über ihre Erfahrungen berichten, über ihre, wie sie mit dem Gerät zufrieden sind und was sie dementsprechend für Erwartungen haben. Und ich glaube, dieses Thema Erwartungen, das wurde so ein bisschen in der Gerüchteküche sehr hochgehängt, weil daraus haben jetzt viele Schlussgefolgert, ja Mensch, es gibt bald wieder ein MacBook 12 Zoll. Halte ich für machbar, dass es das irgendwann wieder geben wird, aber nicht zeitnah. Weil ich denke, das ist erstmal ein Research, wie es aussieht, speziell auch mit der Größe, mit dem 12 Zoll. Und daraus wird Apple dann schlussfolgern, was sie dann irgendwann mal machen werden. Aber das ist jetzt nichts Konkretes, was wir in der nächsten Zeit sehen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, hier geht es in erster Linie um den Formfaktor. Den möchte Apple da noch mal ein bisschen herauskristallisieren, was wirklich der Nutzer, wie sie zufrieden waren oder was den Nutzer bewogen hat, sich so ein Gerät zu kaufen. Und ich meine, wer sich so ein Gerät kauft, den geht es in erster Linie um extreme Mobilität und wenig Gewicht. Das sind, glaube ich, so die ersten zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und und daraus möchte Apple wahrscheinlich ableiten, ob sie nochmal sowas Ultramobiles in absehbarer Zukunft, mittelfristig, aber nicht kurzfristig ins Sortiment nehmen.
Ja, die Frage, die sich mir eigentlich bei diesem Survey gestellt hat, ist, wie werden die Antworten ausfallen? Ja. Und würde sich da eventuell was abzeichnen, nicht unbedingt jetzt, was die Displaygröße betrifft, sondern was jetzt einfach Leistung, Ausstattung betrifft und wie nah sind die Antworten an einem MacBook Air? Das würde mich eigentlich interessieren.
Und ich glaube, diese Umfrage dient auch dazu, wie dann final das kommende überarbeitete MacBook Air aussehen wird. Falls es nicht schon komplett fertig designt ist, keine Frage, keine
das könnte nicht durchaus sein. Die Frage ist halt, wenn sich in der Umfrage wirklich herausstellt, dass es einfach ein Riesen in Anführungszeichen Markt gibt für ein Gerät, was kleiner ist von den Ausmaßen und vom Display her als jetzt das MacBook Air. Ob Apple den Markt interessant oder groß genug für sich erachtet, nochmal so ein Gerät zu bringen. Mhm. Weil wenn es in die Richtung geht, Leichtigkeit und von der Ausstattung her auf jeden Fall viel näher dran am MacBook Air als damals am MacBook, dann könnte man, oder ist es halt die Frage, wie würde das nächste, oder wie werden die nächsten MacBooks werden auf ARM oder auf Apple Silicon Basis, werden die eventuell nochmal, auch je nachdem, wie sich das Display entwickelt, ja, und das Gehäuse oder das Gerätedesign eventuell weiterentwickelt, werden die sowieso nochmal leichter und kompakter werden können, ja, und damit eventuell bei trotzdem etwas größerem Display akzeptabel sein für die ehemaligen MacBook-Kunden. Mhm. Und wenn dann Leistung und Ausstattung nochmal besser ist, was jetzt Anschlüsse etc. betrifft, die vielen MacBook-Nutzern ja einfach auch gefehlt hat, dann wäre die Frage, wie gesagt, ist es dann nicht eher ein zukünftiges MacBook Air? Ja. Deswegen wäre eigentlich die Antworten auf diese Umfrage so interessant.
Ja, klar, das ist richtig. Und ich kenne drei Leute, die extremer MacBook-Fan, also die extrem davon begeistert sind und sich damit das Gerät deswegen gekauft haben, weil es extrem leicht ist. Und wie gesagt, durch die Leichtigkeit hat man und durch den Formfaktor hat man natürlich eine extreme Mobilität. Aber alle drei sagen das Gleiche. Es fehlt ein weiterer Port, also dass man mindestens zwei Ports serienmäßig eingebaut hat. Und sie hätten gerne eingebaute SIM-Karten oder besser SIM-Karten-Slot oder wenigstens eine eSIM. Und das ist bei vielen, die so ein ultramobiles Gerät haben, wohl wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber das findet man ja nicht nur in diesem extrem mobilen Bereich, sondern das zieht sich ja eigentlich durch die ganze MacBook-Palette. Das hätte jeder eigentlich gerne, der viel unterwegs ist.
Seit Powerbook-Zeiten hört man oder hat man eigentlich den Wunsch, dass in diesem Gerät ein SIM-Karten-Slot ist.
Ja.
Oder wie du es eben gesagt hast, wir kennen es ja dann auch von anderen Geräten her, eine eSIM. Ja.
Genau.
Gerade eine eSIM nimmt, glaube ich, bei den Geräten, nicht viel Platz weg. Ja, du brauchst ja auch keinen Slot etc. noch machen, sondern das würde einfach auf der Platine, was man ja auch sehr gut mittlerweile in die Secure Enclave oder so mit reinbauen könnte.
Ja.
Damit integrieren könnte, die eSIM. Von daher, ja, ist es anscheinend wirklich eine Entscheidung von Apple dagegen. Ja, weil ansonsten hätten wir es wahrscheinlich schon längst gesehen. Die hätte ins MacBook Air damals sehr gut reingepasst. Ja, die hätte ins MacBook sehr gut reingepasst. Die würde generell eigentlich in jedes MacBook sehr gut reinpassen. Ob jetzt MacBook Pro, ja, Air oder was auch immer. Ja, und wenn du mal guckst, dass gerade oder wie gerade im Geschäftsbereich die bekannten Windows-Marken mit SIM-Slot unterwegs sind.
Und schon jahrelang unterwegs.
Ja, klar, lange
Zeit. Ist ja eine etablierte Technik.
Mein Firmen-Notebook hat auch einen SIM-Slot. Ja. Ich habe keine Karte dafür, aber die Technik ist drin. Ja,
ja klar. Ja. Und es müsste ja nicht serienmäßig sein. Sie könnten ja durchaus sagen, wir nehmen da einen Obolus für einen kleinen Aufpreis, klein in Anführungsstrichen. Bei Apple wird er wahrscheinlich nicht klein sein. Aber die Businesskunden, die sowas wollen und vor allen Dingen brauchen, die zahlen das. Wenn das $200 sind als Option, dann wird das bezahlt. Oder 200 Euro, dann wird das bezahlt.
Ja, gerade im Geschäftsbereich ist das ja, mein Gott.
Ja. Ne, das ist so, das ist genau wie bei mir jetzt. Ich habe, wie gesagt, ja ein neues iPad und ich habe mich nicht nur für die reine WLAN-Geschichte entschieden, sondern ich habe die Option gewählt mit SIM-Karten-Slot, auch wenn ich es nicht benötige derzeit. Ich wollte es einfach als Option haben und mir nicht den Prellbock setzen, mich nicht auf ein Abstellgleis manövrieren, dass ich nicht diese Möglichkeit in der Zukunft habe, weil ich es doch brauche. Ne? Das ist einfach ein Gefühl, wenn du irgendwas hast, ja scheiße, hätte ich mal doch dieses Gerät mit SIM-Karten-Slot genommen. Ja. Und ja, so ist es. Und es ist einfach eine ganz andere Situation, wenn du eine SIM-Karte eingebaut hast und das Gerät halt über eine eigene Karte betreibst, als wenn du da über einen Hotspot gehst oder wenn du tetherst mit deinem iPhone. Das Gerät hat ein ganz anderes Verhalten, wenn die SIM-Karte direkt eingebaut ist und du nicht über einen Hotspot gehst. Und dazu kommt noch, dass der Akku dann auf dem iPhone schnell leer ist.
Etc. Genau, ich wollte es gerade erwähnen, da wird dann auch entsprechend schnell leer. Ja.
Das sind viele Nachteile, die sich da halt ergeben.
Ne? Ja, so wobei das damals wurde, als das mit dem iPhone neu kam, die Funktion ja gerade auch groß als Anwendungsfall halt beworben. Ja.
Klar, es ist eine Möglichkeit, aber eine eingebaute SIM-Karte ist halt immer noch was anderes. Oder besser gesagt, SIM-Karten-Slot ist immer noch was anderes.
Ja, gerade eine eSIM.
Ja. Naja,
da gut. Da würde auch groß, glaube ich, keiner der interessierten Kunden meckern, wenn da nur eine eSIM drin wäre. Hauptsache, es ist da und wie es funktioniert, ist ja dann im Prinzip eigentlich auch egal.
Ja, eben. Natürlich ist ein Slot immer noch einfacher zu handhaben als eine eSIM, ganz klar.
Gerade wenn du viel im Ausland unterwegs bist, du die Möglichkeit dann noch hast, vor Ort dir einfach eine Karte zu organisieren und reinzustecken, immer noch einfacher als den Umweg über die eSIM und Aktivierung und was weiß ich alles zu machen, ja.
So ist es, ja. Ja, gut, sei es drum. Aber wie gesagt, diese MacBook-Umfrage wurde jetzt etwas sehr hoch bewertet in der Szene. Das heißt jetzt nicht, dass das Gerät wieder komplett neu aufgelegt wird. Das bezweifle ich. Es wäre schön, aber ich bezweifle das.
Ja, ich denke auch, dass bei vielen, die an der Umfrage teilnehmen, die Antwort eigentlich auch eher in Richtung iPad Air ging. In Richtung MacBook Air ginge, ja.
Ja, gut. Wie letztendlich das Gerät tituliert wird oder genannt wird, ist ja egal. Solange die Bedürfnisse vom MacBook 12 Zoll Kunden, solange die Bedürfnisse erfüllt werden, ist es ja egal. Ne? Die das Ding nutzen, denen geht es ja wirklich um das Gewicht. Das Ding war ja extrem leicht. Ich glaube, wir waren bei 900
Gramm. Die Frage Gramm. Ist halt, zu welchen Kompromissen werden sie halt, oder was lässt sich an Antworten oder wie fallen die Antworten aus, inwieweit würde das, was wie gesagt, die Teilnehmer da antworten, auch was eventuelle Kompromissbereitschaft etc. betrifft, ja, dann im letzten oder letztendlich auf dem MacBook Air dann einfach rauslaufen.
Ja, klar.
Wenn sie sagen, sie wären auch bereit, keine Ahnung, mit, oder sie würden sich ein bisschen mehr Display wünschen zum Beispiel. Ein bisschen mehr Display. Ein bisschen mehr, keine Ahnung, Power. Gerade 2 oder 3 Anschlüsse mehr im USB-Bereich. Ja. Das klingt dann schon wieder alles verdammt nach MacBook Air.
Ja, 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 klar. Aber ich glaube, diese Leute, die dieses Gerät sich explizit ausgesucht haben, denen geht es wirklich um extreme Portabilität und die wollen halt wirklich wenig Gewicht haben etc. Also das ist, glaube ich, so die erste Zielgruppe. Und da ist man mit dem Gerät derzeit noch unschlagbar. Also gibt es ja jetzt nicht mehr das Gerät, aber man hat nie wieder ein leichteres MacBook am Start gehabt. Das war wirklich federleicht. Hm. Ja, ich glaube sogar ein iPad Pro mit Tastatur, also mit Magic Keyboard, wiegt letztendlich mehr als das MacBook 12 Zoll.
Ja, da gab es auch Vergleiche ganz am Anfang, glaube ich, als das noch neu war, im Vergleich zu irgendwelchen Ultrabooks und so, ja.
Ja.
Dass die teilweise leichter waren oder nicht mehr gewogen haben als ein iPad Air mit Tastaturkombi. Ein iPad Pro mit Tastaturkombi.
Ja. Naja, gut, wir werden es sehen oder auch nicht. Gut, aber ich würde sagen, unsere Themen haben wir fein säuberlich durchgearbeitet.
Ja, wieder mal, wieder mal.
Ja, wir hatten schon gedacht, wir haben nicht genügend Gesprächsstoff. Ja,
wie es immer so ist.
Das denken wir ja immer. Gut. Tja, dann würde ich sagen, Gadget habe ich nicht.
Okay, ja, dann sind schön. Wir am Ende quasi angelangt schon, ja.
Ja, aber vielleicht hast du ja nächste Woche ein Gadget dabei, was du kurz ansprechen kannst.
Ja,
ne?
Ich denke schon, ja.
Könnte was im Schrank stehen oder unter dem Schrank stehen oder unter dem Schreibtisch stehen, wo auch immer.
Genau,
und hinter, dann,
über, drunter.
Ja, drüber wird ein bisschen schwierig, das Ding wiegt ein bisschen was. Muss ein stabiler Schrank sein. Ja. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Bis dann. Also, bis dann. Ciao.
Ciao.